Geistertaschenlampe, der Podcast. True Stories beleuchtet mit dem Licht der Geister.
Heute die Folge Zauber der Tiefenpsychologie. Thema Entscheidungen.
Willkommen allerseits. Ich bin Nino und freue mich riesig, euch wieder heute bei uns in der Geistertaschenlampe begrüßen zu dürfen. Wir haben heute natürlich einen echten Prominenten als Gast, ein Kracher, kann ich nur sagen. Und zwar den renommierten Tiefenpsychologen Andreas Winter, der mit seiner analytischen Arbeitsweise vielen Menschen bereits geholfen hat. Toni, kennst du Andreas Winter?
Ja, hallo Nino und hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich, heute hier zu sein und bin natürlich schon sehr gespannt auf unseren Gast heute, Andreas Winter. Ja, ich kenne Andreas Winter, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er hat viele Bücher geschrieben, ja. Und vor allem das Buch Nikotinsucht, die große Lüge. Der vertritt ja so manche krasse Thesen, dass zum Beispiel gerade in den Sachen Sucht anscheinend sein soll, nachdem du süchtig bist, sondern vielmehr der Geist ist süchtig nach dem Stoff.
Es ist doch oft eine Sache des Geistes, richtig? Jedenfalls haben wir heute den Andreas Winter online zu Gast, ja, und das wird, so viel kann ich schon mal verraten, Toni, und natürlich allen Zuhörern, sehr spannend.
An alle unsere Zuhörer wollte ich noch mal was sagen, und zwar, wir vertreten nicht alles, was unsere Gäste hier zum Besten geben, aber wir sind eben der Meinung, dass nur das Zulassen anderer Meinungen zu einem echten Diskurs führen. Und da wir uns klar vom Dogmatismus und anderen Formen der einseitigen Berichterstattungen unterscheiden wollen, ist für uns auch klar, dass unsere Investigativ-Interviews immer Raum für Freiheit des Denkens beinhaltet.
So ist es, mein lieber Toni. Bei uns wird alles beleuchtet mit der sagenumwobenen Taschenlampe des Geistes. Oder besser gesagt, der Geister.
Okay, nun gut. Schalten wir nach Nordrhein-Westfalen.
Hallo Andreas.
Hallo Nino, vielen Dank für die Einladung und schön, mal wieder mit dir sprechen zu können. Ist ja schon lange her.
Ja, so ist es, so ist es. Ich sage mal ein bisschen, über was wir heute reden. Das Thema ist Entscheidungen. Die Inhalte werden sein, eine Tochter, das Internet und ein Kolumbianer. Also eine beispielhafte Entscheidung entgegen dem eigentlichen Wunsch. Dann reden wir natürlich viel über Körper, Geist und Seele sowie deren Unterschiede. Lieber Andreas, ich tue ganz kurz mal ein bisschen anschneiden, wer du überhaupt bist. Und natürlich kannst du selber auch noch etwas zu dir sagen. Du bist Diplompädagoge und Spezialist im Bereich des ursachenbezogenen Coachings. Du bist auf der Erforschung und Behandlung der langfristigen Auswirkungen frühkindlicher Traumata spezialisiert. Das machst du seit 25 Jahren, wahrscheinlich sogar etwas mehr, ziemlich erfolgreich. Ich kenne dich als einen analytischen und sehr wissenschaftlichen Menschen. Das ist nicht immer jedermanns Sache, aber definitiv meine. Trotzdem versuchen wir hier bei unserem Podcast alles etwas bekömmlicher, sage ich mal, zu gestalten und sagen wir auch etwas straßentauglicher zu präsentieren. Aber bitte, stell dich doch unserer Hörerschaft einfach mal vielleicht selber etwas vor.
Okay, also im Grunde genommen hast du das Wichtigste gesagt. Ich bin ein Lerntheoretiker, ein Geisteswissenschaftler, der aber seit 30 Jahren in der Praxis steht, aber das recht seit 25 Jahren im Grunde genommen professionell mit Institut und so weiter. Und ich habe mich, wie du eigentlich gesagt hast, damit vorwiegend beschäftigt, was ist eigentlich der Grund, warum bestimmte Dinge uns im Alltag so aus der Bahn hauen können, derweil andere, die Gleiches oder Ähnliches erleben, unbeschadet sind. Also diese musterbildenden Ereignisse haben eine Ursache. Und diese Ursache finden wir tatsächlich in einer Zeit überraschenderweise wo selten einer hinguckt, das ist die allerfrühste Kindheit. Und ich verhelfe Menschen mit meinen tiefenpsychologischen Möglichkeiten dazu, diese Ursache zu reframen. Also was das ist, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Also zu in einer bestimmten Art und Weise zu bearbeiten. Und dann ändert sich interessanterweise ihr Wahrnehmungsmuster und damit ihr Leben. Das heißt, posttraumatische Belastungsstörungen und artverwandte Symptome, die verschwinden dann.
Okay, hervorragend. Ja, mit Sicherheit werden wir drüber sprechen. Andreas, aber ich fasse es immer noch nicht. Du Gast bei mir. Du weißt ja, dass ich dich ein bisschen als meinen geheimen Mentor sehe, auch ohne, dass wir jemals darüber gesprochen haben. Aber ich will das mal kurz erklären. Wir hatten einiges miteinander zu tun und es war ein bestimmter Moment, wo ich dich mal um Rat gefragt habe, wie es überhaupt weitergehen soll mit dem, was ich so in meinem Leben vorhabe. Das ist natürlich ein Berg, darüber zu reden, aber du hast mir einfach nur einen einzigen Satz geschrieben, auf WhatsApp und hast einfach nur gesagt, schreib
ein
Buch.
Und das hast du getan.
Genau. Und das ist so fantastisch, weil da gibt es ja so einen Film von Disney, John Carter heißt der Filmtitel, Zwischen zwei Welten. Und das sagt auch der Hauptdarsteller am Schluss, nach wahnsinnigen Abenteuern, sagt er seinem Neffen, der ihn fragt, ja, Onkel, was soll ich denn tun, bevor du gehst? Dann sagt er, verliebe dich, suche einen Schatz, schreibe ein Buch. Und das hat mich so richtig daran erinnert, weil am Anfang hatte ich ein bisschen damit zu kauen. Ja, okay, super, schreibe ein Buch, toll. Aber umso mehr ich darüber nachgedacht habe ich gedacht, okay, der Andreas hat einfach vollkommen recht. Das ist der Beginn von allem. Du musst einfach mal deine Basis erstellen. Das habe ich dann getan mit dem Buch Geisterthese, was jetzt mittlerweile auch eben rausgekommen ist. Und habe dann alles andere oben drauf gegeben. Also erstmal an der Stelle danke. Danke, Andreas.
Ja, danke, dass du den Impuls aufgenommen hast. Also das finde ich ja super. Und ich habe dein Buch ja auch gelesen und dir auch mit voller Überzeugung ein Begleitwort dazu geschrieben. Und ich finde es mega, dass du das wahrgemacht hast, dieses Buch zu schreiben.
Das stimmt. Du hast ein Vorwort da reingeschrieben, da bin ich sehr stolz darauf. Und wie gesagt, ist einfach super, dass du jetzt hier bei uns bist. Du bist ein diplomierter Pädagoge und du arbeitest um Menschen seit über 20 Jahren, also wie gesagt 25 Jahren und noch mehr, in deiner Akademie zu behandeln. Ich weiß nicht, soll ich lieber unterstützen sagen. Du hast einigen Menschen geholfen, die mir nahe standen und immer noch stehen. Frage an dich, Andreas. Erzähl uns, was machst du gerade? An was Sensationellem arbeitest du gerade?
Das ist eine coole Frage, weil normalerweise müsste ich sagen, ja, ich arbeite an einem Buch. Aber meine Arbeiten zu meinem neuesten Buch sind abgeschlossen. Das Buch ist jetzt seit knapp 2 Wochen auf dem Markt. Tote kriegen keine Pickel, heißt das. Und da geht es tatsächlich interessanterweise auch ein bisschen um Spiritualität, weil so unterschiedlich sind wir beiden ja eigentlich gar nicht in der Denkweise. Aber das wirklich Sensationelle, was für mich in meinem Leben sensationell ist, anderen kann es völlig egal sein, aber ich arbeite an einer Doktorarbeit. Ich will meinen Ansatz jetzt endlich mal in die Universitäten bringen und habe da eine großartige Unterstützung auch mit einer Professorin, die sehr, sehr ermutigend wirkt, meinen Ansatz auch, ja, sehr schätzt. Und das ist für mich keine Selbstverständlichkeit, weil ich meine, meinem Ego geht's gut, ja? Also ich brauche da jetzt nicht unbedingt einen Doktortitel. Ich weiß, was ich getan habe in den letzten Jahrzehnten und ich sehe, dass es wunderbar funktioniert. Und ich habe da auch jetzt auch keine Vorteile von. Alfred Biolek hat zwar mal gesagt, mit einem Dr. Alfred Biolek, mit einem Doktortitel kriegst du bessere Hotelzimmer und wirst zuvorkommen, da in Restaurants bedient. Das mag ja sein. Aber wenn ich auf Vortragsreisen bin und Hotel brauche, da brauche ich einfach nur ein Bett, in dem ich schlafen kann und der Rest interessiert mich sowieso nicht. Also ich persönlich habe da gar nicht so viel von, aber ich bilde ja Menschen aus. Ich habe über 650 Coaches schon ausgebildet und die haben fast alle die gleiche Herausforderung. Wenn jemand fragt, ja, Sie machen ja hier so Coachings und haben Sie denn auch Psychologie studiert? Dann geraten die in so ein Obwohl ich immer sage, pass mal auf, Sigmund Freud und Carl Gustav Jung, die größten Psychologen des letzten Jahrhunderts, haben auch nicht Psychologie studiert. Die waren nie an der Uni und haben Psychologie studiert. Das muss man auch nicht. Die brannten wirklich Psychologie. Die haben sich alles reingezogen, was es dafür gibt. Und zweifelsfrei sind es die größten Psychologen. Vielleicht, da gibt es noch mehr natürlich, Alfred Adler, Piaget und so weiter. Aber es ist so, diese Erklärungsnot, ja, haben Sie denn auch Psychologie studiert, die wird ein bisschen gemildert, indem die sagen, ja, ich war bei Dr. Winter in der Ausbildung und ich habe seinen Ansatz gelernt, weil mir geht es nicht um Etikettenschwindel oder irgendwelche Orden an der Brust. Es geht mir darum, dass genau die, die am meisten Hilfe brauchen, in der Regel so eine Angst vor Kontrollverlust haben und so ein erschüttertes Vertrauen in die Menschheit, dass man den als Rettungsschwimmer, der die aus dem Wasser holen will, erstmal irgendwie erklären muss, dass man kein Massenmörder und kein Haifisch ist, sondern tatsächlich Rettungsschwimmer. Und das macht die Sache mit so einem DR-Punkt bei jemandem, bei dem man es gelernt hat, natürlich etwas einfacher. Aber ich feiere das natürlich auch, weil du musst dir vorstellen, ich komme aus einer ganz, ganz armen, einfachen Arbeiterfamilie. Meine Eltern hatten ein Herz voller Liebe, was mir auch das Leben gerettet hat, aber ansonsten hatten die eigentlich nichts. Und sowas wie Abitur machen oder studieren oder sich selbstständig machen, mit so einem Mindset bin ich überhaupt nicht aufgewachsen. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, so eine Dissertation zu schreiben. Ob ich den Doktortitel dann verliehen kriege, steht auch auf einem anderen Zettel. Dafür muss die Arbeit ja erstmal gut sein. Aber ich habe im Grunde genommen vom Schicksal eine Chance bekommen. Und es wäre meiner Ansicht nach eine Beleidigung meiner Ahnen, wenn ich diese Gelegenheit nicht ergreifen würde. Denn meine Ahnen sind in Bergwerken, in Stahlwerken einfach zu Tode geschunden worden. Wenn man mit 60 Jahren an der Staublunge stirbt oder mit 50 Jahren kaputt geschrieben ist, weil die Wirbelsäule im Eimer ist und so weiter, dann kann man das durchaus sagen. So, und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, als Spross dieser Ahnenreihe einfach der Welt etwas zu vermitteln. Und genau das möchte ich. Und das ist natürlich sehr, sehr umfangreich. Ich bin schon ewig raus aus dem akademischen Sprachjargon. Das ist gar nicht so einfach, mich da so reinzufummeln. Es gibt also Lehrbücher, da muss ich jeden Satz erstmal dreimal lesen, dann habe ich ihn immer noch nicht verstanden, weil ich ja gelernt habe, mich eben populärwissenschaftlich auszudrücken. Das, was du in der Anmoderation gesagt hast, von wegen, ja, der Andreas Winter ist ja auch ein Analytiker und das könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden, aber wir wollen es ja heute mal auf die Straße bringen. Das ist genau mein Markenzeichen. Ja? Ich bin im Grunde genommen ein Psychoprolet. Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, weil ich einfach ja auch die Menschen emotional erreichen muss. Es reicht ja nicht, es bringt einem überhaupt nichts, wenn ich 9-mal klug und schlau daher schwatze und alle denken, oh, der Mann hat ja was studiert. Und letztendlich die Menschen aber immer noch mit einem Fragezeichen nach Hause gehen. Ich möchte die Menschen auf die 12 erwischen, im Herz, in den Emotionen, im Mindset. Und deswegen habe ich mir eben eine Alltagssprache zurückerobert. Damit bin ich aufgewachsen. Aber das ist natürlich jetzt erstmal schwierig, da bei dieser Art wieder so ein bisschen umzuschalten.
Okay, super. Also ich muss ehrlich sagen, das, was du da erzählt hast, das ist etwas, was absolut genau auch mein Leben betrifft. Ich komme auch aus einer armen Familie. Wie kannst du dir ja vorstellen, wir sind ja meine Eltern sind als Gastarbeiter hier nach Deutschland gekommen. Mein Vater hat im Weltkrieg gedient und danach ist er hier eben zum Wiederaufbau gekommen. So bin ich aufgewachsen und da bist du natürlich nicht gleich sofort irgendwie automatisch in der Uni.
Ich habe das in deinem Buch gelesen, Nino, und da kamen mir wirklich die Tränen. Also deine Lebensgeschichte, die berührt Millionen von Menschen, die aus fremden Ländern hierher gekommen sind, in der Hoffnung, ihr Glück zu finden und dann erstmal das vorzufinden, was du eben auch in deinem Buch beschrieben hast. Und das war das Gegenteil von Glück.
Ich danke dir. Das mit dem Doktortitel ist auch etwas, was ich absolut nachvollziehen kann. Und dieses kleine Problem, weil man sagt, ja, das hat nichts mit Ego zu tun. Das heißt, man hat aber trotzdem darüber nachgedacht, kurz über das Ego. Das verstehe ich vollkommen, weil es wirklich so ist. Das nimmt dir erst einmal einfach mal ein paar Probleme. Ja? Also das ist völlig unwichtig, Doktortitel zu haben. Aber es macht dir alles ein bisschen einfacher. Aber dein Beispiel mit dem Rettungsschwimmer war perfekt. Also ich könnte kein besseres Beispiel finden. Okay, also jetzt will ich dir mal eine Geschichte erzählen. Ich versuche sie so kurz wie möglich machen. Das ist so ein sehr guter Freund von mir, der hat eine Tochter. Diese Tochter, die hat, weil am Schluss möchte ich gerne wissen, was du dazu sagst, weil solche Dinge passieren ja auch anderen Menschen, hat im Internet jemanden kennengelernt. Also ich mache es ein bisschen Steno-mäßig, sehr kurz. Und dann stellt sich raus, ja, okay, ja, hu, ha, ha. Ich glaube, ich liebe den. Das ist für einen, sagen wir mal, etwas reiferen Menschen ist das schon an sich vielleicht ein bisschen komisch, weil wie kann man sich denn nur anhand von Texten und sowas verlieben? Es war aber so. Und dann stellte sich heraus, das ist auch noch ein Kolumbianer. Also es kommt also nicht hier in Deutschland Kolumbianer, sondern tatsächlich aus Kolumbien. Und natürlich, dieser Vater, der hat gesagt, also das war das Letzte, was ich erwartete. Also das Letzte, was ich wünschte. Wer wünscht so etwas? Nichts gegen Kolumbianer natürlich, das habe ich ja jetzt nicht, meine ich nicht damit. Aber dass deine Tochter hier in Deutschland wohlbehütet in die Schule und so weiter und dann über das geheimnisvolle Internet irgendjemand kennenlernt aus Kolumbien, und hin und her. Und er war immer so ein bisschen ein Beschützer. Der hat immer gesagt, ja, meine Tochter, die soll den blauen Prinzen kriegen, das Beste vom Besten, es darf hier nie was Blödes passieren und kommt gerade mit so einer Sache. Und dann hat er den Entschluss gefasst zu sagen, weißt du was, ich unterstütze dich, und hat die ganze Familie geschockt. Also das war nicht jemand, für den das normal war, so zu reagieren. Er hat sich wirklich selber entschlossen und gesagt, das Leben bringt mir immer wieder solche Sachen, die mich so stressen, die ich genau nicht will. Jetzt mache ich es mal andersrum und akzeptiere das Leben und sage, okay, mein Gott, wenn es so sein soll, ich unterstütze dich. Die haben den Kolumbianer herfliegen lassen. Er hat ihr eine Wohnung gesucht. Er hat ihm versucht, eine Arbeit zu vermitteln. Hat ihn unterstützt, Geld gegeben. Der Tochter gesagt, mach dir keine Sorgen. Zu Hause zu sich eingeladen. Das war auch ein farbiger Kolumbianer. Und es war eine christliche Familie. Alles war soweit gut. Die Tochter sehr glücklich. Und nach Monaten sagt die Tochter zum Vater, du Papa, ich komme mir richtig blöd vor, aber ich will eigentlich nicht mehr mit dem zusammen sein. Ich bin eigentlich nur noch zusammen wegen dir, weil du so viel Arbeit da reingesteckt hast. Und dann hat der Vater gesagt, nö, kein Problem, wenn du nicht mehr willst, liebe Tochter, dann unterbrechen wir alles. Und dann hat er alles wieder rückgängig gemacht, dem Kolumbianer die Fahrt nach Kolumbien wieder zurückgezahlt und alles war wieder gut. Die Tochter ist heute glücklich verheiratet. Und alles ist so, wie er es eigentlich gewollt hätte vor dieser Geschichte. Jetzt ist die Frage an dich praktisch, ist es vielleicht so etwas wie Loslassen? Ist dieses Loslassen, das ist ja, wir sind ja beim Thema Entscheidung, diese Entscheidung zu sagen, okay, ich lass los, akzeptiere das Leben, das hat mir das jetzt auf den Tisch gebracht und ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein. Ist das grundsätzlich eine gute Sache oder findest du das abenteuerlich?
Also mir gehen mehrerlei Dinge durch den Kopf bei dieser Geschichte. Das erste ist, entscheiden können wir nur, wenn wir Informationen haben. Ansonsten ist es keine Entscheidung, sondern ein Raten, eine Wahl. Ein kleines Beispiel. Angenommen, ich habe in meinen beiden Händen jeweils in der Faust einen Zettel. Der eine Zettel ist ein Scheck über 1 Million Euro und in der anderen ist ein Schuldschein über 1 Million Euro. Und ich halte dir meine beiden Fäuste ausgestreckt, verdeckt hin. Du weißt nicht, in welcher Hand welcher Zettel ist. Jetzt kannst du nicht entscheiden. Du kannst raten, du kannst wählen, ja, aber du kannst nicht entscheiden. Du brauchst eine Information. Und wenn ich dir die Information gebe, ich bin Rechtshänder und mach die starken, wichtigen Dinge mit rechts, dann kannst du überlegen, ja, dann ist in der rechten Hand vielleicht der Scheck. Und wenn ich dir noch eine weitere Information gebe, die da lautet, ich bin Moslem, mit links wische ich mir den Arsch ab. Okay, ja, dann kannst du definitiv sagen, dann wird in der linken Hand wahrscheinlich der Schuldschein sein. Und dann kannst du überlegen, okay, ich brauche sowieso eine Demutserfahrung, diese Wohlstandsgesellschaft ist nicht meins, ich wollte ohnehin ins Kloster, gib mir den Schuldschein. Oder du sagst, ich brauche endlich meine Wohlstandserfahrung, komme aus einem armen Elternhaus, gib mir einen Scheck. Das ist eine Entscheidung. Okay. Wenn du im Internet jemanden kennenlernst, kannst du nicht entscheiden, weil du hast keine Informationen. Aus dem einfachen Grunde, weil das Internet einfach nicht diese Millionen von Daten pro Sekunde überträgt, die wir erfahren, wenn wir jemandem gegenüber sitzen, seine Körperhaltung sehen, seinen Augenaufschlag sehen, seine Stimme hören, die Melodie seiner Stimme hören, die Sprachgeschwindigkeit. Wir sehen weder seinen Modestil, noch sehen wir seine Bein- oder Armhaltung. Wir sehen so gut wie nichts. Wir haben nur seine Worte und die interpretieren wir aus unserem eigenen Fundus. Das heißt, wir lernen den anderen gar nicht kennen. Ein kleines Beispiel ist, wie das hirnphysiologisch funktioniert. Wenn ich dir einen Satz sage, bei dem ein Wort fehlt und ich dann frage, welches Wort fehlt, dann wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach eine ganz bestimmte Vorstellung haben. Der Satz lautet, die Maus heißt Klaus und baut ein. So, wenn ich dich frage, welches Wort fehlt da, was musst du sagen? So, Mäuse bauen aber keine Häuser. Hast du schon mal eine Maus gesehen, die ein Haus baut? Nein, Mäuse bauen Nester. Es würde sich schön reimen, Haus, Maus und so weiter. Das ist energiesparsam fürs Gehirn. Aus reiner Ökonomie, aus reiner Faulheit ergänzen wir Dinge aus unserem eigenen Repertoire, ohne darauf zu achten, ist das überhaupt realistisch? Die Maus heißt Klaus und baut ein Nest, müsste das heißen. Aber das verbraucht einfach mehr Energie im Gehirn und deswegen kommen wir nicht auf so eine Antwort. Und wenn du im Internet also siehst, Kuschelbär33 schreibt, ich bin ein toller Mann und ich hab dich ganz lieb und ich gehe gerne ins Kino und pflück gern Blumen, dann denkst du, oh, der ist toll. Weißt aber noch nicht, warum der eigentlich gerne ins Kino geht. Vielleicht, weil er gerne Splatterfilme guckt. Oder warum pflückt er eigentlich gerne Blumen? Vielleicht, weil er Blumen hasst und das Unkraut weghaben will aus seinem Garten. Du weißt nichts. Du verliebst dich in dich selber. So, und dann importierst du diesen Menschen aus Kolumbien und bist immer noch verliebt in dich selber und merkst dann im Laufe der Zeit, wie die Realität tatsächlich ist. Und dann merkst du, oh, so haben wir aber nicht gewettet. Ich habe gedacht, du wärst toll und was auch immer. Und jetzt bist du aber ganz anders. Jetzt entliebe ich mich und ich will dich nicht mehr. So, das ist das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist. Das Zweite ist, natürlich hat die ihren Papa erstmal da gesehen. Ja? Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Artgerechte Partnerhaltung. Und darin gibt es ein Kapitel, das heißt, wir heiraten unsere Eltern. Und das heißt, wenn die sich da so ein Kolumbianer reinzieht, dann wird die wahrscheinlich irgendwie jemanden haben, von dem sie denkt, der ist männlich, der ist temperamentvoll, der ist beschützend und so weiter. Das heißt, die will ihren Papa haben. Und das heißt, er ist auch noch der Grund dafür, warum die sich so ein Kolumbianer angelt. Und dann irgendwann merkt sie, verflixt, A, will ich gar nicht meinen Papa und B, ist das auch gar nicht mein Papa. Und dann will die den wieder loslassen. Das ist ja auch schön. Der Papa hat im Grunde genommen alles richtig gemacht. Er hat gesagt, pass mal auf, Schätzchen, ich liebe dich, das ist dein Leben. Wenn du der Meinung bist, du müsstest mit dem Kolumbianer um die Häuserblocks ziehen, mach das, weil ich liebe dich. Du gehörst mir ja nicht. Ich bin auch nicht dein Partner. Ich bin nur dein Papa. Du brauchst mich sowieso nicht. Ich meine, wir brauchen von unserem Vater maximal eine Spermie. Den Rest kriegen wir auch von anderen Männern irgendwie. Wie man sich den Bart rasiert oder wie man ein Mädel anbaggert, da brauchen wir nicht unbedingt den leiblichen Vater für. Wir brauchen unsere Mutter. Und zwar ungefähr 3 Jahre lang brauchen wir die aus dem einfachen Grunde, weil wir angenabelt sind bei der und alles fühlen, was die fühlt. Und deswegen suchen adoptierte Kinder auch immer ihre Mutter. Die suchen nie ihren Vater. Das mit dem Vater ist nice to have, aber diese Unruhe der Adoptierten, die richtet sich auf, wer ist eigentlich meine Mutter? So, und also der Vater hat schon mal alles richtig gemacht. Er hat demonstriert, er liebt sie wirklich. Und es ist ja auch, es ist ja auch nicht verboten, sich wieder zu trennen. Dieses Konzept der monogamen Ehe mit Treueschwur, der lebenslangen monogamen Ehe mit Treueschwur, das ist ja von der katholischen Kirche nur übernommen worden, erfunden haben das nordafrikanische Nomaden. Und da macht es auch Sinn, weil wenn du im 9. Monat schwanger bist als Frau und auf deinem Kamel reitest und in einen Sandsturm gerätst, dann brauchst du jemanden, der sein Leben für dich riskiert. Und zwar zuverlässig, ausschließlich für dich und für immer. So. Und die katholische Kirche hat irgendwann gesagt, das ist ein super Konzept, das übernehmen wir auch. Das können wir allerdings in einer Gesellschaft, die sich so rasant entwickelt, nicht mehr gebrauchen, weil die Generation unserer Ur-Urgroßeltern zum Beispiel, die hatten ja ganz andere Kriterien für Partnerschaft. Da war sie froh, wenn er irgendwie Beruf hatte, Geld nach Hause brachte, Holz hacken konnte, was reparieren konnte, nicht gesoffen und sie nicht geschlagen hat. Dann hatte die den besten Kerl der Welt. Und er war froh, wenn sie den Haushalt machen konnte, kochen konnte, die Kinder gebändigt hat und hin und wieder zärtlich war. Dann hatte er die beste Frau der Welt. Da war ich schon fertig mit dem, was eine Partnerschaft ausmacht. Aus dem einfachen Grunde, weil die ja auch noch bedroht waren. Die brauchten halt ein Kaminfeuer im Winter. Die brauchten auch Suppe auf dem Teller. Die hatten ganz andere Sorgen als, hey, wie viele Klicks hast du denn auf deinem YouTube-Kanal? Ja? Das heißt, wir leben überhaupt nicht mehr in einer Gesellschaft, zu die dieses Konzept der lebenslangen monogamen Ehe mit Treueschwur überhaupt passt. Und das ist auch der Grund, warum sich so viele junge Paare nicht nur vor dem siebten Lebensjahr schon wieder, Ehejahr schon wieder scheiden lassen, sondern sich teilweise auch das Leben zur Hölle machen. Ich habe in meiner Praxis unfassbare Rosenkriege erlebt mit Menschen, die sagen, ich hasse dich, du Schwein. Und ich sage, pass mal auf, du hast ihm fünf Jahre lang gesagt, ich liebe dich. Jetzt sagst du, ich hasse dich. Da stimmt was nicht, weil Liebe liebt. Liebe kann man nicht rückgängig machen. Das ist das Kennzeichen von Liebe. Und hassen heißt nichts anderes als, ich will von dir geliebt werden. Ich will dich gar nicht lieben, ich will von dir geliebt werden. Das ist Hass. Sei du so, wie ich dich gerne hätte, sonst haue ich dir auf die Schnauze. Ob das ein politischer Hass ist oder in der Firma oder in der Partnerschaft. Hassen heißt, sei du so, wie ich dich gerne hätte, sonst sind wir inkompatibel. Und dann das Ende der Geschichte. Der Mann ist wieder nach Kolumbien geflogen worden. Okay, das ist ja noch nett von der Familie, von der europäischen, vermute ich mal. Und es ist ja auch für den nicht verboten, zu merken, ouch, Leute im Internet kennenzulernen, ist eine schlechte Idee, aber vielleicht ist es für ihn auch sogar eine gute Erfahrung. Er hat festgestellt, okay, Menschen, die einfach nicht zum gleichen Kulturkreis gehören, von denen sollte man besser die Finger lassen. Weil natürlich kann man zusammen sein mit jemandem, der komplett anders ist, aber es ist sehr, sehr unkomfortabel und in der Regel auch nicht besonders romantisch. Vor allen Dingen, wenn wir entdecken, dass wir unseren Partner, dass unser Papa oder unsere Mama unser eigentlicher Partner ist.
Okay, Wahnsinn. Das hat mich erinnert an meine Mutter. Die hat zu mir immer gesagt, als ich jung war, Sohn, such dir eine Frau aus deinem Dorf. Also das ist so ein alter Spruch bei uns im Süden von Italien. Das bedeutet so viel wie, du hast weniger Probleme, weil die weiß schon, wie unsere Kultur ist, die weiß ganz genau, was für uns wichtig ist, dass man das tut und das nicht tut und dann ist das Leben leichter. Ich habe das natürlich als junger Kerl überhaupt nicht so verstanden, sondern gedacht, ja, witzig, das ist ja.
Es ist natürlich dann auch ein bisschen sinnentleerter, sag ich mal. Es ist leichter, ja, man funkt auf dem gleichen Kanal und man ist auf Wolke 7, man hat tollen Sex und man kriegt Herz in den Augen, wenn man an den anderen denkt. Aber, und das beschreibe ich in einem Video, das ich auf YouTube mal vor 3 Monaten oder so hochgeladen habe, da erkläre ich einem Klienten, es gibt 3 Kriterien für Partnerschaften. Was wir wollen, was wir suchen, was wir brauchen. Und was wir wollen, hat so ein bisschen mit unseren Eltern zu tun. Wir wollen eigentlich geliebt werden. Wir wollen Applaus für unsere Leistungen. Das ist so ein bisschen wie ein Musiker auf der Bühne, der ein Lied performt und will, dass das Publikum dann klatscht. Das Ganze hat einen Nachteil. Und zwar, wenn das Publikum geklatscht hat, ist erstmal wieder Stille. Er muss sich also ein neues Lied ausdenken. Und dieses Lied muss nicht ihm selber gefallen, sondern dem Publikum. Und wenn der Abend dann irgendwann gelaufen ist und das Publikum nach Hause ist, dann steht derjenige da und hat erstmal eine ganze Weile lang keinen Applaus. Was wir suchen, ist so ein bisschen Bestätigung. Wir suchen jemanden, der wie ein eineiiger Zwilling sagt, hey, die Bücher, die du gelesen hast, die habe ich auch gelesen, die finde ich cool. Die Filme, die du geguckt hast, die finde ich auch super. Das ist aber so ein bisschen wie ein Schlagzeuger, der sich einen anderen Schlagzeuger sucht. Ja, die machen tatsächlich beide das Gleiche. Snare, Bassdrum, Hi-Hat. Das ist eine unglaubliche Bestätigung. Aber zum einen kannst du dann genauso gut deinem Spiegelbild sagen, boah, ich finde dich voll toll. Und im selben Moment sagt das Spiegelbild auch, ich finde dich voll toll. Das Publikum langweilt sich also zu Tode und du entwickelst dich nicht weiter. Das ist das, was wir suchen. Was wir brauchen, wäre eigentlich jemand, der uns ergänzt, der Eigenschaften hat, die wir nicht haben, der Stärken dort hat, wo wir Schwächen haben, wie zwei Zahnräder, die ineinander greifen. Da, wo der eine einen Zacken hat, hat der andere Not und dadurch entsteht eine unglaubliche Kraft. Das ist so ein bisschen wie ein Schlagzeuger, der sich mit einem Gitarristen zusammentut. Die machen beide was völlig Unterschiedliches. Die versuchen auch gar nicht erst irgendwie das Gleiche zu machen, aber sie spielen das gleiche Lied. Und dadurch hast du eine Band. Und wenn du einen Rockschlagzeuger und einen Jazzgitarristen hast, ist das immer noch in Ordnung. Hauptsache, die spielen das gleiche Lied. Ja, mehr noch, es könnte sogar sehr, sehr interessant sein. Das heißt, das Publikum applaudiert, du entwickelst dich weiter, du merkst, du bist nicht alleine. Aber das wollen wir nicht aus dem einfachen Grunde. Wir wollen nicht, dass jemand Stärken hat, wo wir Schwächen haben. Wir haben da überhaupt keinen Bock drauf, jemanden zu haben, der uns irgendwas voraus hat. Das empfinden wir nämlich als Demütigung, als Niederlage, als Kritik. Also holen wir uns immer irgendwelche Bruchpiloten ins Leben, bei denen wir uns überlegen fühlen, die uns dann anhimmeln und wundern uns dann, dass wir keine Partnerschaft haben.
Also ich muss sagen, Andreas, du machst mir Angst, weil ich wollte mich gerade scheiden lassen, jetzt nicht mehr.
Gut. Ja, eine Ehe ist eine
Nein, ich habe Spaß
eine
gemacht.
Eine Aktie verkauft man nicht, wenn sie auf dem Tiefstand ist.
Ja, nee, ich habe Spaß gemacht, aber ich denke nur daran, weil meine Frau ist wirklich, wie du sagst, wir sind wie so zwei Zahnräder. Sie ist so unterschiedlich zu mir und sie sagt sie mir auch immer, mein Gott, wie kann man nur so anders sein? Aber es stimmt schon, es ist genau das, was ich brauche und ich bin genau das, was sie braucht. Da hast du völlig recht. Aber jetzt mal zu dir, Andreas. Jetzt habe ich eine Geschichte erzählt. Jetzt frage ich dich mal, ich weiß ein bisschen was drüber. Du hast doch mal ein Studium abgebrochen. So etwas zu tun gilt für manchen als folgenschwere Entscheidung. Und da wir bei Entscheidungen sind, wollte ich dich fragen, wie war das bei dir?
Also, ich bin ziemlich sicher, dass du nicht das Studium meinst, das du angesprochen hast. Weil abgebrochen habe ich ein Medizinstudium. Ich war einen Tag in Gießen an der Uni eingeschrieben und als Medizinstudent und dann habe ich es wieder abgebrochen. Mein Studium, Diplompädagogik, habe ich nicht abgebrochen. Ganz im Gegenteil, ich war in der Hälfte der Zeit fertig. Ich war nach 4 Semestern fertig. Das heißt nicht ganz, das war ganz witzig. Und zwar, muss ich dir erzählen, die Geschichte ist lustig. Ja. Ich hatte keine Ahnung, wie man studiert. Ich bin auch ziemlich naiv. Und habe mir dann einen Stundenplan zusammengesucht mit Sachen, die mich interessieren. Wo ich denke, wow, cool, und nehme ich, mache ich, will ich haben. So. Und nach 4 Semestern wollte ich dann mein Vordiplom machen. Vordiplom gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Es ist sowas wie der Bachelor. Mhm. Und dann sagte das Prüfungsamt, ja, Herr Winter, können Sie nicht, weil Sie haben ja gar keine Leistungsnachweise, keine Scheine fürs Grundstudium. Ich sagte, ja, aber ich habe doch hier eine ganze Akte voller Scheine. Und die sagten, ja, das ist alles fürs Hauptstudium. Und ich sage, und was mache ich jetzt? Ja, dann müssen Sie alles für das Grundstudium nachholen. Dann habe ich also im 5. Semester mein komplettes Grundstudium nachgeholt und war dann ja fertig, weil mein Hauptstudium hatte ich ja schon.
Okay.
Aber ich habe das Studium erst beendet, als ich wusste, was ich damit mache. Weil für Diplompädagogen gibt es keine Jobs. Das ist ja nicht irgendwie, bei Pädagogen denken viele an Lehrer. Es ist kein Lehrer.
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht.
Das ist ein Wissenschaftler, der sich mit Lerntheorien beschäftigt. Und da gibt es überhaupt keine Arbeit für. Das ist so ähnlich wie die Mathematiker im 15. Jahrhundert. Die konnte keiner gebrauchen. Ja, man hat die ausgelacht. Mathematiker, wär doch lieber Schmied oder wär doch lieber Bäcker oder keine Ahnung was. Aber Mathematiker, also Blödsinn. So war das mit den Diplompädagogen auch. Deswegen gibt es diesen Studiengang auch nicht mehr. Und irgendwann im Jahr 1999 habe ich dann verstanden, dass ich ja dafür brenne, für die Psychologie. Ich bin durch und durch ein Coach, schon immer gewesen. Das habe ich als junger Mann eigentlich schon gemacht. Spinnenphobien, Klaustrophobien, Übergewicht, Schmerzen, Rauchen, Eisenkram, den Leuten mit einem Coaching geholfen, das zu beenden. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, okay, das ist es. Dann habe ich ganz schnell mein Studium beendet, habe auch eine ordentliche Diplomarbeit geschrieben, und zwar über Discjockeys. Und das, was also für viele so ein bisschen schwierig ist zu verstehen, dass ich sehr lange eingeschrieben war. Ich wollte den Studentenstatus erhalten, weil ich gedacht habe, ich will also nicht einfach so namenlos rumgammeln. Ich will nicht irgendwie, keine Ahnung, einfach nichts.
Dass man, wenn man dich fragt, dass du sagst, ich bin Student.
Genau. Ja, das ist so die Geschichte. Also nee, abgebrochen habe ich definitiv nicht, ganz im Gegenteil.
Okay. Lieber Andreas, ich stelle dir jetzt mal 3 Fragen, also richtig so nach der Reihe, 1, 2, 3. Vielleicht kannst du mir so konzentriert drauf antworten, eine nach der anderen. Nummer 1, wie fokussiert man sich?
Wie fokussiert man sich?
Ja.
Mit Begeisterung, mit Relevanz. Also das heißt, die Dinge müssen für dich relevant sein, einen Sinn ergeben. Und dieser Sinn muss eine emotionale Priorität haben. Das heißt, wenn ich dir zum Beispiel bei einem Waldspaziergang sage, höre doch mal auf, die Amsel. Mhm. Dann hörst du jetzt erstmal alle möglichen Vögel. Du hörst den Kuckuck und, keine Ahnung, vielleicht bellt auch noch irgendwo ein Fuchs in der Nähe oder das Blätterrauschen und so. Und wenn ich dir sage, die Amsel ist nur da, wo die Luftqualität besonders gut ist, und da, wo die Amsel zwitschert, da ist auch definitiv keine Gefahr in der Nähe und da müssen wir hin. Und die Amsel hat einen ganz unverwechselbaren Ruf, die zwitschert nämlich in Melodien. Die macht also nicht piep piep, sondern singt eine Melodie. Dann hast du erstmal ein bisschen Relevanz. Aha, okay, Amsel, könnte mich interessieren, du hast ein bisschen Informationen und dann kannst du dich fokussieren, vorausgesetzt du hast Bock auf gute Luft. Wenn du sagst, nein, ich liebe Autoabgase, ich bin in Neapel geboren oder was auch immer, ich brauche das, okay, dann eben nicht. So, und da wir nicht durch den Wald spazieren gehen wollen, sondern deine Frage zielt wahrscheinlich ab auf so Lebensziele wie Buchschreiben oder Karriere oder heiraten oder was auch immer, ich bleibe dabei, es muss für dich persönlich eine Relevanz haben und eine emotionale Priorität höchster Güte, höchster Ordnung. Und dann blendest du von diesen 11 Millionen Sinneseindrücken, die wir pro Sekunde wahrnehmen, blendest du 99,9% aus und bist dann fokussiert auf das, was dich zieht. Und dadurch haben wir zum Beispiel laufen gelernt. Laufen gelernt haben wir als Kinder, nicht indem wir uns überlegt haben, wem kann ich denn mal einen Gefallen tun, wenn ich durch die Wohnung renne oder was habe ich denn davon, wenn ich das tue, sondern wir haben etwas gesehen, wo wir hin wollten. Da stand vielleicht ein Fernseher oder ein Stuhl oder die Oma mit einem Kuchentablett, was auch immer. Und wir waren total fokussiert und dass wir hätten beim Hinfallen uns das Genick brechen können, war uns völlig egal.
Völlig egal.
Wir waren fokussiert auf das Ziel, auf das wir gehen wollten.
Perfekt. Das sind Fragen, die von den Zuhörern kommen. Also für mich ganz klarer Fall, dass es eine Leidenschaftsfrage ist. Umso leidenschaftlicher du etwas willst, umso fokussierter oder leichter kannst du dich eben auch fokussieren. Genau. Aber perfekte Antworten finde ich super.
Deswegen war es ja auch so wichtig mit dieser Dame, die den Kolumbianer angebaggert hat, als sie gemerkt hat, das macht sie eigentlich nur noch für Papa. Um den nicht zu enttäuschen, war das Ding durch. Zum Glück hat der Papa cool reagiert. Sonst, oh oh.
Ja, genau. Frage Nummer 2. Wie erkenne ich, welche Entscheidung die richtige ist? Also viele haben wirklich das Problem. Die haben wirklich das Problem, dass sie nicht wissen, ja, was soll ich jetzt so machen? Oder was meinst du? Oder was meinst du? Und dann stehen sie ewig da und wissen nicht, was sie machen sollen.
Also, schlechte Nachricht für alle mit Sternzeichen Waage. Das sind ja die, die sich nicht entscheiden wollen, weil die nichts ins Ungleichgewicht bringen wollen. Wenn du eine Waage ärgern willst, gib ihr eine Restaurantspeisekarte mit 40 Gerichten und die hasst dich dafür, weil die braucht eine Stunde, um irgendwas auszuwählen. Also, es gibt diese Frage, wie erkenne ich eigentlich eine Entscheidung, ob sie richtig ist? Die haue ich dir mit dem gordischen Knoten kaputt, weil jede Entscheidung ist falsch. Und richtig, du musst dir überlegen, was hast du von deiner Entscheidung, weil in beiden Fällen hast du einen Preis zu zahlen und in beiden Fällen hast du etwas davon. Habe ich 39 Fieber morgens und rufe den Chef an und sage, Chef, ich bin krank, ich bleibe im Bett liegen, ist diese Entscheidung falsch, weil der Chef hasst mich und schmeißt mich bei der nächsten Gelegenheit raus. Sie ist aber auch richtig, weil ich kann mein Fieber auskurieren und mir dann vielleicht einen anderen Job suchen. Gehe ich zur Arbeit, ist diese Entscheidung richtig, weil der Chef sagt, schön, dass du da bist, hier ist die Arbeit. Sie ist aber auch falsch, weil mein Fieber steigt und ich sterbe. Ich muss mir also überlegen, Welchen Preis habe ich zu zahlen und wofür lohnt sich das? Da braucht man ein bisschen teleologisches Denken, sprich man muss ein bisschen in seine Zukunft antizipieren. Man darf also nicht mit der Emotionalität eines Kindes versuchen, irgendwas zu entscheiden, weil ein Kind kennt keine Zukunft. Es kann die Konsequenzen seines Handelns nicht abschätzen. Das macht zum Beispiel der Raucher. Wenn der Raucher Stress hat, dann zündet er sich eine an und denkt, boah, jetzt geht's mir besser. Ja, jetzt in diesem Augenblick geht's dir besser. Aber du hast 5 Euro ausgegeben für etwas, dessen Wirkung du das selber machen könntest. Und dass man davon vielleicht noch krank werden kann, wenn einem die Ärzte das oft genug einreden, kommt ja auch noch dazu. So, das heißt, wenn man teleologisch denkt, dann überlegt man sich, Moment, mein Chef hat mich gerade genervt, ich würde am liebsten flüchten, aber dafür brauche ich doch keine Zigarette. Da kann ich mich auch so kurz zurückziehen, den langen Mittelfinger ausstrecken und denken, Chef, du kannst dich für 3 Minuten mal am Arsch lecken. So, 5 Euro gespart und keinen Lungenkrebs gekriegt. Perfekt. Heißt also, wenn ich mich entscheiden will, brauche ich einfach nur zu überlegen, was habe ich davon und welchen Preis habe ich zu zahlen?
Super, sehr, sehr, sehr spannend. Und die dritte und letzte Frage, was ist deiner Meinung nach überhaupt der freie Wille? Bevor du loslegst, ich denke ja so, ich höre so oft, vor allem in letzter Zeit, Gott sei Dank leben wir in einem Land, wo wir sagen können, was wir wollen. Und dann, dann denke ich immer, aha, du glaubst also tatsächlich, du lebst, also für mich ist es ja eine Illusion, dass man in einer echten Freiheit oder Demokratie hier leben würde. Aber das ist ein Thema, das wird vielleicht zu breit und zu groß. Aber ich will nur damit sagen, diese Geschichte mit dem freien Willen wird meiner Meinung nach oft völlig falsch interpretiert. Aber mich interessiert jetzt einfach, was du dazu sagst.
Ja, also auch auf die Gefahr hin, dass ich dieses breite Feld betrete, das möchte ich trotzdem loswerden. Ich bin froh, dass ich nicht frei bin. Wenn ich frei wäre, wirklich im Sinne von, ich bin ein freier Mensch, dann müsste ich selber meine Tomaten anbauen und meine Kartoffeln ernten und was auch immer ich so tue, weil wir hätten dann genau diese Gesellschaft, in der wir waren, als wir noch frei waren. Jetzt sind wir in zivilen Leistungsgesellschaften. Du funktionierst, du ordnest dich in ein System ein, du zahlst deine Steuern, deine GEZ-Gebühren und der große Vorteil von dieser Unfreiheit ist, du wirst nicht nachts von Räubern überfallen, du hast asphaltierte Straßen, du kannst deine Kinder in die Schule schicken, da lernen die zwar nur Quatsch, aber immerhin, dann hast du so den ganzen Morgen von der Backe und du musst deine Kartoffeln nicht selber anbauen. Also wir sind nicht frei. Alle zivilen Leistungsgesellschaften haben von Freiheit noch nie was gehört. Das ist aber nicht per se schlimm. Was schlimm ist, ist, dass diese zivile Leistungsgesellschaft uns unsere Würde kostet. Und das ist nicht in Ordnung. Dass wir also ausgeschimpft werden, wenn wir die binomischen Formeln nicht können. Dass man uns sagt, du Dummerchen, du kannst den Plusquamperfekt nicht bilden. Das ist nicht in Ordnung. Die Freiheit, okay, die geben wir ab, wir kriegen ja auch was dafür. Aber, dass wir entwürdigt werden, dass wir unsere Lebensqualität dadurch auf der Strecke lassen, dass unsere Gesundheit da teilweise auf der Strecke bleibt. Und das ist ja das, was ich seit 30 Jahren bei Menschen repariere. Ich repariere im Grunde genommen die Schäden einer Erziehung, die durch eine Leistungsgesellschaft zustande gekommen ist. Menschen glauben, sie müssten arbeiten. Völliger Blödsinn. Ich arbeite seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Ich lebe meine Berufung. So, also Freiheit, freier Wille. Ein Regentropfen. Ein Regentropfen, der sich in einer Wolke bildet, der wird ganz sicher irgendwann mal im Meer landen. Aber ob er nun links der Alpen oder rechts der Alpen Richtung Meer fließt, das ist offen. Ich glaube also, das Ziel unserer Lebensaufgabe, das steht irgendwo fest, aber wir können uns überlegen, welchen Weg wir gehen. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat von dem österreichischen Kommunikationsforscher Paul Watzlawick. Der hat in seinem Buch Anleitung zum Unglücklichsein, ich habe das gelesen, als ich 18 war, ich habe es gefressen. Ich dachte, endlich mal jemand, der die Dinge so gut auf den Punkt bringt. Der hat ein altes Lateiner-Zitat gebracht und das heißt übersetzt, die Freiwilligen führt das Schicksal, die Unfreiwilligen zerrt es dahin. Das bedeutet, du kannst dir wirklich überlegen, welchen Weg du gehst, aber du gehst deinen Weg, freiwillig oder unfreiwillig. Du kannst zum Beispiel sagen, ich brauche eine Demutserfahrung und dann gehst du eben für einen Monat in ein Schweigekloster und hast außer der Bibel nichts zu lesen und trägst auch jeden Tag irgendwie die ähnlichen Klamotten und da ist auch nichts mit Vögeln und Knutschen und Kino gehen. Du kannst aber auch mit deinem Ferrari vor den Baum fahren. Dann landest du auch für einen Monat im Krankenhaus und hast so einen komischen Kittel an. Da ist auch nichts mit Knutschen und Vögeln und Kino gehen. Du kannst ja also aussuchen, wie du deinen Weg gehst. Du wirst ihn aber auf jeden Fall gehen, entweder freiwillig oder unfreiwillig. Dieses Beispiel ist übrigens nicht von mir, das ist von Thorvald Detlefsen. Und das habe ich auch gelesen, als ich 18 war. Und das hat mein Leben verändert. Du wirst auf jeden Fall deinen Weg gehen. Du gehst ihn. Du kannst dir nur aussuchen, ob mit Schmerzen, mit Peitschen, Hieben im Rücken oder freiwillig.
Lieber freiwillig auf jeden Fall. Andreas, also Jesus hat ja mal gesagt, frag mich nicht, welches Kapitel und welchen Vers und wo, aber er hat auf jeden Fall genau diese Worte gesagt. Wenn du redest und man hört dir nicht zu oder man will einfach dich nicht hören, dann dreh dich um, schüttel den Staub von deinen Stiefeln und geh fort. Die Shaolins sagen jetzt in meinen Worten auch, du musst praktisch toxische Personen einfach loswerden. Ich meine damit dieses Gefühl, weißt du, dass man manchmal hat, wo man sagt, kann ich jetzt wirklich mich abwenden? Das ist ein Mensch, der braucht Hilfe. Es gibt ja die, die gar nicht mehr aufhören, die hängen dir, die saugen dir die Energie raus und du tust und machst und versuchst zu helfen, aber die ändern sich nicht wirklich, sondern ich weiß nicht, was sie wirklich wollen, aber die saugen einem total die Energie raus. Jetzt gebe ich dir mal ein kleines Beispiel. Das ist jetzt nichts Erfundenes, sondern auch immer, bei uns ist ja immer kleine, kurze Wahrheiten. Ich habe da so einen Freund, ich nenne natürlich keinen Namen, ja, also Freund, Bekannten, jetzt auch schon lange nicht mehr, aber durch Familien sind wir zusammengekommen. Und das war so ein bisschen, ich sag mal, so ein Heuler. Also im Sinne von, wenn irgendetwas war, hat er mir immer vorgeheult, ja, mein Vater, du weißt ja gar nicht, was der alles mit mir gemacht hat und das war so schlimm und jenes. Und ich habe immer versucht, ihm ein bisschen, da gibt es so ein cooles Beispiel, was ich mal wo aufgeschnappt habe. Also der Pfeil und Bogen, der Bogen sind deine Eltern und der Pfeil bist du. Jetzt schießen die Eltern dich irgendwann mal los und jetzt fliegst du. Ja? Und du als Kind fliegst jetzt in die Richtung, wo die dich halt hingeschossen haben. Jetzt landest du irgendwo als Pfeil und das heißt ja nicht, dass wenn du jetzt praktisch aufstehen kannst, dass du dann diesen Weg, den deine Eltern geschossen haben, weiterlaufen musst. Du kannst ja jederzeit sagen, will ich nicht mehr. Ja, ich gehe jetzt nach rechts, ich gehe nach links, ich drehe um, keine Ahnung. Aber hör doch auf mit dem ganzen Blödsinn von früher. Das war halt und jetzt beginn doch dein neues Leben. Streife alles ab. Ja, toxische Personen weg von dir. Das ist jetzt vielleicht eine Frage oder zwei Fragen in einer. Was würdest du denn den Menschen raten mit diesen Energiesaugern und andersrum, Ist es vielleicht nicht wirklich doch so, dass auch jeder selbst verantwortlich ist, um zu sagen, lass mich mal die Vergangenheit einfach endlich hinter mich bringen?
Ist dieses Zitat mit den, dreh dich, wenn jemand nicht zuhört, dann dreh dich um, streif den Staub von deinen Stiefeln, ist das tatsächlich von Jesus?
Ja, also.
Okay, also ich habe Jesus irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung von dem, was so übermittelt wird, weil ich persönlich würde denken, es würde viel besser zu Jesus passen, wenn er gesagt hätte, wenn dir jemand nicht zuhört, wenn du redest, dann hör du ihm zu. Und genau das tue ich. Wenn also, für mich gibt es keine toxischen Personen, es gibt für mich keine Arschlöcher oder Bösewichter, das ist kompletter Blödsinn.
Okay.
Ich glaube, dass wir Menschen wunderbare Wesen sind. Wir sind so fähig und so liebesfähig und so liebesbedürftig und so friedensfähig wie kein anderes Wesen auf diesem Planeten. Das Problem ist nur, wir sind ja keine Menschen. Wir sind ja Zivilisierte. Das heißt, wir werden im Grunde genommen zum Arbeiten abgerichtet. Wir sind voller Angst, voller Schuldgefühle, voller falscher Glaubenssätze. Und das sorgt natürlich dafür, dass dieses unglaublich intelligente, friedliche, herzensgute, fähige und liebesbedürftige Wesen komplett durchdreht. Das heißt, wir haben Menschen, die sind gewalttätig und keine Ahnung, wir haben Narzissten und Borderliner und was auch immer für Störungen, aber die schreien dir doch ihren Schmerz ins Gesicht. Hör denen doch einfach zu. Die wollen doch auch einfach nur mal Recht bekommen, geliebt werden, in den Arm genommen werden. Die möchten nicht ständig hören, was sie falsch machen und wie unangenehm und wie dumm sie sind und dass sie sich, keine Ahnung, Nase putzen und Zähne putzen sollen oder was auch immer. Wir sind alle Erziehungsopfer. Wir brauchen soziale Zugehörigkeit. Wir brauchen das Gefühl, richtig zu sein. Und das kriegen wir teilweise schon während der Embryonalentwicklung nicht, wenn die Mutter entdeckt, sie ist schwanger und denkt, oh weh, ich wollte eigentlich kein Kind. Dann kriegen wir über die Nabelschnur Neurotransmitter, insbesondere Stresshormone. Und da sind wir noch keine, da sind wir gerade mal 4 Wochen alt, wenn sie entdeckt, dass sie schwanger ist. Da sind wir gerade mal 1 Millimeter groß und kriegen schon um die Ohren, du darfst gar nicht sein. Und wenn dieses Mindset, du darfst gar nicht sein, im Laufe deiner kindlichen Entwicklung durch kleine Trigger bestätigt wird, im Kindergarten jemand sagt, nein, das darfst du nicht, du bist recht gewesen, und in der Schule jemand sagt, ach du Dummerchen, du Faulpelz und so weiter, dann überkompensieren solche Menschen. Das heißt, die werden dann im harmlosesten Fall werden die autoaggressiv, vernichten dann ihre Schilddrüse oder vernichten ihre Bauchspeicheldrüse. Und im schlimmsten Falle werden die fremdaggressiv, das heißt, werden gewalttätig und was auch immer die so machen. Aber wir sind doch einfach nur verletzte göttliche Wesen. Die keiner aber so betrachtet. Von wegen, göttliches Wesen, mein Freund, räum doch mal mein Zimmer auf, du. Ja? Keiner fühlt sich wie ein Mensch. Aber wenn man den Homo sapiens mal vergleicht mit so einem Delfin, und Delfine sind schon wirklich cool, die können mit ihrer Resonanz können die Autisten praktisch therapieren. Ne? Die geben so einem Autisten das Gefühl, hey, ich bin zwar intelligenter als du, ich erwarte aber gar nichts von dir. Und das kannten die Autisten nicht. Die kannten nur, oh, da erwartet jemand was von mir. Lach doch mal, guck doch mal, kille, 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 hier ist ein Räppelchen, mach mal dies, mach mal das, und dann schalten die komplett ab. Autismus ist sowas Ähnliches, wie wenn du versuchst, deine Emotionen wie ein Sofakissen durch einen Trichter zu drücken. Deine Emotionen versuchst du mit dem Verstand zu verarbeiten und dann ist Feierabend. Sondern schwimmst du mit so einem Delfin so ein paar Runden linksrum, rechtsrum, geradeaus und dann hast du plötzlich das Gefühl, du wirst endlich mal geliebt. Und dadurch bricht der Autismus wieder auf. Vergleich doch mal so einen Menschen mit einem Delfin oder mit einem Elefanten oder mit einem Gorilla und dann wirst du sehen, wir sind doch wohl noch ein paar Hausnummern anders drauf, oder? Aber ausgerechnet wir, lassen uns so einspannen für so Mist wie Massentierhaltung. Das macht doch keiner freiwillig. Zeig doch mal so einem Neunjährigen, woher sein Würstchen auf dem Butterbrot kommt. Der packt nie wieder eine Wurst an. Ja, ich habe das gemacht mit meiner Stieftochter. Mit 10 Jahren hat die den Film Food gesehen. Da geht es um Massentierhaltung. Die hat, obwohl die von ihrem Vater zum Beefeater erzogen wurde, die hat 2 Jahre lang kein Fleisch mehr angepackt. Die war so hell entsetzt. Das sind wir Menschen. Leben nicht wie Menschen. Es gibt keine toxischen Menschen. Es gibt schwerverletzte, ängstliche, zutiefst sich ungeliebt fühlende Menschen. Und die kannst du reparieren, wenn du aufhörst, deren Feind zu sein. Sei der Anwalt deiner Mitmenschen. Und damit Liebe ist das mächtigste Heilmittel.
Also deine Antwort ist erhaben, muss ich sagen. Und du hast sehr professionell geantwortet, sehr gut. Ich komme aber auf das, was du vorher, das hat mich jetzt auf diese Geburt gebracht, weil da wollte ich dich was fragen. Man hat mal in einer Forschung zu Schmerzen, also eine Schmerzforschung, hat man Kinder, also aus einer natürlichen Geburt, mit Kindern aus Kaiserschnittgeburten verglichen. Beide Babykinder wurden gepiekst und dabei die Stromschläge am Gehirn gemessen. Die Naturgeburten empfanden den leichten Piekser kaum, während die Kaiserschnittgeburten den gleichen Piekser viel intensiver als Schmerz wahrnahmen. Für dich, lieber Andrea, spielt doch besonders die pränatale bis Kleinkinderphase ja eine sehr wichtige Rolle in deiner These, die du praktisch bei dir vertrittst. Die Frage, kannst du mal erläutern, wie du überhaupt auf genau diese Theorie gekommen bist? Das ist ja so ein bisschen deine Haupttheorie. Hast du da so eine kleine Geschichte dahinter, wie du dahin gekommen bist. Und hiermit endet die Podcast-Folge von heute. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und für jedes Like. Wer mehr erfahren will, geht auf www.geistertaschenlampe.com oder schreibt uns eine Frage in das Kommentarfeld. Lest gerne unser Buch Geisterthese, das ist nämlich die Basis unserer Arbeit. Wir versuchen weitestgehend ohne Werbung auszukommen, wie man hört, und finanzieren uns durch Sponsoring. Das reicht nicht immer, also bitten wir dich, uns zu abonnieren. Das hilft dir, keine Folge zu verpassen und verschafft uns mehr Reichweite. Danke vom gesamten Team Geistblick.
Next to come. Verpasst nicht, wie es weitergeht, wenn Andreas Winter auf die Frage antwortet, wie er zu seiner Arbeitsthese gelangt ist. Die Antwort ist so kurz und klar, wie sie revolutionär ist. Ihr könnt auch gespannt sein, wie der Zauberer der tiefen Psychologie in der Fortsetzung dieses Interviews über seinen Absprung vom sicheren Tod erzählt. Und Gänsehaut ist garantiert, wenn am Ende ihr über die Chroniken der Palmbibliotheken in Indien hören werdet. Bei uns im Podcast Geistertaschenlampe, der Frequenz der Geister.